Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Hustle Up, dem Podcast für junge Unternehmer und solche, die es werden wollen. Wir, das bin ich, Hannes.
Und ich, Fabi.
Bereiten jede Woche Themen zu den Bereichen Buch, Film, Dokumentation, Unternehmen der Woche und heiße Tipps sowie drei Fragen an vor und tragen die hier oder teilen die mit euch. Ihr könnt es dann alles nachkonsumieren über den Newsletter. Da könnt ihr euch anmelden auf unserem Instagram-Profil Hustle Up Podcast auf Instagram. Da könnt ihr dann einfach eine E-Mail schicken mit zum Beispiel Newsletter an mich und dann schicken wir euch den zu. Dann könnt ihr das alles nachkonsumieren, was wir heute besprechen. Der Fabi hat wieder die Themen vorbereitet. Was haben wir denn diese Woche?
Ich würde gerne mal ein bisschen noch über die Woche sprechen, wie sie so war. Oh Gott. Weil ich ja doch mein erstes Golfturnier gespielt habe und es ist abgesagt worden. Leider bei strömendem Regen. Mhm. Ich habe eine Wahnsinnsleistung gehabt, gespielt. Ich hätte nach zwei Löchern wieder umdrehen können, weil ich so gut war.
Also du warst sehr schlecht für diejenigen, die kein Golf spielen.
Genau, und es war interessant wieder zu wissen, dass man trotzdem ein bisschen trainieren muss, dass nicht von heute auf morgen einfach nicht einfach auf den Golfplatz gehen kann und siegen kann, sagen wir es mal so. Mhm. Weil ich spiele ja Golf, um zu gewinnen und nicht.
Klar. Was haben wir Majoli-technisch diese Woche? Diese Woche war ja krass. Also wir haben ja wieder die Hölle zu tun gehabt diese Woche.
Wo fangen wir an? Es ist ins Amt Anlage gegangen. Es sind auch die ersten Videos produziert worden. Von mir wieder. Über verschiedene Themenbereiche. Es ist um Flexibilität um die App ist auch ein Video gegangen, wo wir auf unserer Instagram-Seite geteilt haben.
Stimmt.
Über die App vor allem.
Dann haben wir Verträge unterschrieben für unsere Kooperationspartner. Ja, mit unseren Kooperationspartnern in Landshut hatten da, wie lange ging das? 5 Stunden, oder? Hatten wir einen Termin, da hatten wir noch einen Termin mit einem Anleger.
Genau. Und dann noch eine Online-Konferenz über verschiedene Tarifmöglichkeiten in der
Stimmt, ja, genau.
In der Welt. Und dann waren wir aus, fertig am Mittwoch.
Ja, viel zu tun, die ganze Woche.
Auf jeden Fall.
Und zwischendurch jetzt nochmal hier was vorbereitet.
Also es geht jetzt halt, was gibt es sonst bei dir noch irgendwas für die Woche, für deine Arbeitswoche, was du noch teilen möchtest? Ja. Weil es Radfahren hat ja auch geklappt am Mittwoch.
Ach, scheiße. Geregnet hat es. Es regnet die ganze Zeit, wenn ich irgendwas machen will. Aber nee, das war nichts, da musste ich wieder umdrehen, nach kurzer Zeit. Einen geheimen Termin hatte ich mit Natürlich Fit, da darf ich natürlich nicht sagen, was wir da gemacht haben.
Stimmt. Ja, bei mir ist was Besonderes passiert diese Woche noch. Mhm. Ich habe am Donnerstag verschlafen. Also, nicht Stimmt. bewusst verschlafen, sondern mein Handy habe ich angesteckt und die Steckdose, also das Ladegerät ist so ein Mehrfachstecker und da war der USB-Stecker in der falschen Schnittstelle drinnen, sodass das Handy nicht geladen hat und ich in der Früh keinen Wecker gehabt habe, keinen Akku. Und somit dann um kurz nach 8 aufgewacht bin und ich einen Stress gehabt habe in der Früh. Terminvorbereitungen dann. Aber so viel dazu, heute hat es wieder funktioniert. Ich habe 4-mal geguckt, ob das Handy lädt. Und ja, fangen wir an mit dem Buch, der Design.
Ja, fangen wir an.
Das Buch der Woche ist die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Wer das Buch kennt, es wird von einigen vorgestellt oder beworben als eines der Pflichtlektüren für Unternehmer, für Angestellte, für Menschen, die effizient arbeiten wollen, die einfach etwas erreichen wollen und was schaffen lassen bzw. hinterlassen möchten für die kommenden Generationen. Und du hast das Buch sogar vor mir gelesen, soweit ich weiß.
Das auf
Audible stimmt.
Audible, genau.
Auf Audible hast du es gehabt.
In 1,5-facher Geschwindigkeit. Das haben wir noch nie besprochen, oder? Im Podcast.
Nee.
Wenn ihr auf Audible oder irgendwo anders Hörbücher.
YouTube-Videos zum Beispiel.
Über YouTube-Videos geht das auch, genau. Besteht die Möglichkeit, dass man die Wiedergabegeschwindigkeit erhöht. Und meiner Erfahrung nach ist 1,5-facher Geschwindigkeit ganz leicht mitzukommen. Richtig. Was mir nämlich auch aufgefallen ist, ist bei Hörbüchern, das passiert mir beim Lesen auch, wenn mich das langweilt, die Passage, Ich dachte früher, muss ich anders anfangen. Ich dachte früher, dass ich ein Aufmerksamkeitsproblem habe. Ich dachte früher, wenn ich was lese und ich muss einen Text öfter lesen, dass ich einfach unaufmerksam bin. Also ich dachte, das ist, also meine Lösung ist nicht weniger problematisch. Also was ich festgestellt habe, ist nicht weniger problematisch, aber ich dachte, ich bin unaufmerksam einfach. Mhm. Dabei ist es so, dass wenn mich Textpassagen langweilen, dass ich dann einfach weniger aufpasse beim Lesen. Ich überlese es einfach.
Ja.
Und dann irgendwann kommt dann wieder was, wo es mich interessiert und dann auf einmal fange ich wieder an, dann lese ich wieder ein paar Sätze vorher und dann fange ich wieder an zu lesen.
Ja.
Und da ist es eben auch so, wenn ich dann anfange, schneller zu lesen,
ja,
dann muss ich mich so konzentrieren auf das Lesen, dass ich dann auch aufmerksamer bin.
Okay.
Weil das Lesen an sich mich herausfordert durch die Geschwindigkeit.
Ja.
Und das fällt mir auch auf, wenn ich dann ein Hörbuch höre in normaler Geschwindigkeit und zum Beispiel im Auto bin. Das ist bei mir ein bisschen schwierig. Beim Auto höre ich nicht so gut bei Hörbüchern zu. Ich höre am besten zu, wenn die Stimme direkt im Ohr ist. Also wenn Kopfhörer drin sind.
Zum Radlfahren
zum,
oder
Training. Zum Beispiel, aber auch bei, wenn ich zum Beispiel gehe irgendwo hin oder wenn ich auch zu Hause bin und auf dem Sofa liege und was hören will, dann mache ich mir die Kopfhörer rein. Ich würde nie über eine Boxen hören zum Beispiel. Aber dann eben auch in erhöhter Geschwindigkeit, dann bin ich aufmerksamer, es geht schneller, die Informationen kommen schneller und ich nehme mehr mit.
Okay, ja. Ja, bei mir ist glaube ich, bei einigen, bei den Podcasts zum Beispiel, der Kunst, mache ich das auch immer mal wieder, das ist ein bisschen schneller, weil es einfach, du erfährst das Gleiche und es ist einfach ein bisschen effizienter.
Ja.
Und man spart sich Zeit und die Redepausen sind nicht so lang.
Ja, genau. Und
deswegen, genau, so viel dazu, dass wir die das Bücher...
Hätten wir zum heißen Tipp jetzt noch mal schnell dazu, aber das war jetzt einfach mal so quer drin.
ja, dieses Buch, die 4-Stunden-Woche, liefert einiges, finde ich, sehr gute Tipps. Sie beschreibt ausführlich das Pareto-Prinzip auch. Also wen von euch das Pareto-Prinzip jetzt...
Das ist 80-20, oder?
Genau, also egal in welchem Bereich man das Pareto-Prinzip anwendet, zum Beispiel, du verdienst mit 20% deiner Kunden 80% vom Umsatz.
Ja.
Und das kannst du auf viele, viele Bereiche einfach so umsetzen. Und er erklärt das Ganze, wie man das anwendet, wie man unnötige Aufgaben, die man zu erledigen hat am Tag, einfach abschafft oder delegiert.
Er beschreibt das auch mal alles sehr praktisch, gell?
Ja.
Also das ist immer aus seiner Erfahrung heraus, wie er das mit seinem Geschäft, ich glaube, er hat so einen Versandhandel oder irgendwie sowas, oder? Ein Vertrieb von irgendwas, glaube ich.
Man muss dazu sagen, dieses Buch hat er geschrieben auf der Intention, dass er einen Burnout gehabt hat.
Mhm.
Also er hat ja einen Burnout gehabt und hat sich dann festgestellt, okay, wie kann ich weiter arbeiten, um effizienter zu sein, um keinen Burnout mehr zu bekommen.
Mhm.
Und
oder trotz Burnout zu arbeiten, weil das hängt einem ja ewig nach.
Ja, genau. Und er hat da wieder einige Tipps, was ihr natürlich auch wieder in unserem Newsletter nachlesen könnt und nachrecherchieren könnt. Ich war auch ein großer Fan von...
hier sind Fliegen, zwei große Fliegen drin, deswegen lacht er jetzt. Ich habe, weil ich mich so umgeschaut habe, die sind riesen Fliegen. Ich weiß auch nicht, wo die immer herkommen. Das ist unglaublich.
So, dass wir wieder vom Land kommen.
Oder? Das ist so laut. Ich hoffe, dass man das auf der Aufnahme nicht so stark hört. Okay, wo warst du schnell? Oh Gott.
Das ist riesig. Also, wir waren, was mir sehr gut gefällt in dem Buch, sind die Tipps, was er macht. Und um einen hier jetzt herauszugreifen, er macht Mini-Ruhestände. Das heißt, er arbeitet effektiv. Das wird so kurz. Ich mach mal das Fenster auf. Die erste ist raus.
Schon beide. Super. Mach's zu wieder. Einwandfrei. So. Okay.
Wir waren bei den Mini-Ruheständen. Was ist für ihn ein Mini-Ruhestand? Er benennt es immer nach einem Kurzurlaub, nach einer arbeitsintensiven Zeit, sich dann auch eine Auszeit zu nehmen und in Urlaub zu fahren, ein Land zu bereisen oder in die Berge oder je nachdem, um einfach die Akkus aufzuladen. Das haben wir, hast du ja diese Woche, glaube ich, auf Instagram sogar ein bisschen beschrieben, dass für dich einfach die Zeit wichtig ist.
Ja, wenn ich zum Beispiel auf dem Golfplatz trainiere,
ja,
das ist für mich. Das Spielen an sich ist dann wieder ein Stressfaktor, weil man natürlich auch Ansprüche hat an sich so. Das kann auch an mir liegen, aber das Training, das ist so monoton und so wiederholend ständig, dass das mich entspannt.
Ja. Ja, geht auch in dem Buch auf speziell auf den Bereich Produktivität ein. Und er sagt, du musst deine eigenen Regeln definieren und negative Glaubenssätze so schnell wie möglich eliminieren. Oder über Bord darüber genau nachdenken, warum diese Glaubenssätze in deinem Hirn sind. Sind wir alle, wir sind alle geprägt von der Vergangenheit, von den Eltern, von den verschiedenen Umständen und haben da halt verschiedene Glaubenssätze eingetrichtert bekommen. Zum Beispiel, was man nicht essen mag, zum Beispiel, dass jetzt halt irgendein Gemüse oder irgendein Pilz jetzt nicht so besonders gut schmeckt und dann macht man das halt einfach nicht.
Oder auch, wie man zu leben hat, natürlich. Ja. Also, wenn man jetzt in einer Familie aufwächst, zum Beispiel, in der es ganz normal ist, dass man selbstständig ist, dann fällt einem selber der Schritt nicht so schwer, wenn man jetzt aus einer Familie kommt, die jetzt schon seit Generationen in einem Angestelltenverhältnis ist, zum Beispiel. Also, das ist nicht wertend gemeint, das muss man differenzieren, weil es ist nun mal so. Ja. Also, die Eltern haben ihre Entscheidungen getroffen, um ihr Leben so zu leben, wie sie es gerne wollen, und deren Eltern, und natürlich entwickelt sich dadurch ein gewisser Einfluss, das ist ja ganz normal. Und wenn man aber dann als Kind vielleicht in einer Generation aufwächst, in der auf einmal die Möglichkeiten sehr viel größer sind als vielleicht in anderen Generationen vorher, dann wo vielleicht was vielleicht einfach eine gute Sache war, schon mal einen Job zu haben, der...
Es ist gut, es ist sehr gut, dass du das jetzt ansprichst, weil genau um dieses Thema, wo ihr auch gesagt habt, angestellt und selbstständig, du kannst es in beiden Bereichen werden, du kannst in beiden Bereichen das schaffen.
Klar.
Und er spricht halt in dem Buch, jetzt habe ich gerade nochmal die Zusammenfassung oder die Buchbeschreibung, die 4-Stunden-Woche beschreibt das Leben der neuen Reichen, die aus der Sklaverei des Büroalltags ausbrechen und sich ein Leben schaffen, in dessen Mittelpunkt die Freude im Hier und Jetzt steht.
Naja, ich habe da auch nochmal da fällt mir gerade auch nochmal die Kritik ein zu dem Buch, dass einige geschrieben haben, dass das alles ganz nett ist, so wie er das beschreibt, aber dass das nicht umsetzbar ist. Für einige, die in einem Angestelltenverhältnis sind. Was ich so schon auch so sehe teilweise, weil du als Angestellter natürlich, wenn du eine gute Standing hast in der Firma und vielleicht auch deine näheren Vorgesetzten dir gut gestimmt sind, deine Arbeitsleistung gut ist, du da bestimmt auch sagen kannst, hey Leute, ich habe jetzt zwar einen Arbeitsvertrag für 40 Stunden die Woche, aber ich schaffe das auch in 20. Wie schaut's aus? Ich würde nicht gerne mehr arbeiten, ich würde gerne nach Hause gehen. Das kann sein, dass das in manchen Positionen funktioniert, aber es gibt so viele Positionen, in denen dann tatsächlich deine näheren Vorgesetzten dir sagen, pass mal auf, Freund, du hältst jetzt mal einen Ball flach und machst deine Arbeit, die du in 20 Stunden kannst, in 40 Stunden, weil sonst müssen wir alle mehr arbeiten. Zum Beispiel. Ja, sowas gibt's nämlich. Also ich sage nicht, dass es immer so ist, aber sowas gibt's.
Ja.
Und die haben natürlich Schwierigkeiten dann, das. Also ich sag so, das meint er auch mit Glaubenssätzen. Also er greift ja da vorweg und sagt, ja, bevor du das einfach beschließt, dass das nicht funktioniert, versuch's doch mal in einem gewissen Rahmen einzusetzen, weil, und er sagt da ja dann auch, du musst das ja nicht hundertprozentig machen, du musst ja nicht sagen, du fährst jede Woche, jeden Monat arbeitest du nur noch die Hälfte, sondern du kannst ja auch vielleicht einen kurzen Freitag machen und oder natürlich gibt es Möglichkeiten. Nur den Impact der 4-Stunden-Woche, was ja auch ein Titel ist, der verkaufbar ist.
Ja.
Die 4-Stunden-Woche ist verkaufbar, das bedeutet ja nicht, dass praktisch jeder, der dieses Buch anwendet, 4 Stunden nur noch arbeitet, weil die Rahmenbedingungen einfach schon nicht dazu möglich sind. Nur wenn du selbstständig bist, dann hast du theoretisch das Potenzial, das wirklich nach dem Titel umzusetzen.
Ja.
Also da hast du dann alle Möglichkeiten, weil du kannst ja alles umstellen, wenn du willst. Von heute auf morgen, solange du nicht an irgendwelche Partnerverträge gebunden bist zum Beispiel oder so, hast du ja theoretisch die Möglichkeit, wirklich so zu arbeiten.
Ja.
Also die Kritik ist, nicht jeder kann es umsetzen, aber einige können einen Teil sich davon abschneiden. So.
Und selbst wenn es nur dazu führt, dass man seine eigene Effizienz oder Produktivität steigert, also da ist ja schon interessant. Es muss man nicht zwingend aufs Berufliche danach, man kann das ja auch im Training oder in sonstige Sachen auch anwenden.
Stimmt.
Genau, und jetzt schaue ich gerade nur noch, wo...
Was für Punkte hast du denn da notiert dazu?
Ich habe zum Beispiel, für dein automatisiertes Einkommen brauchst du eine Muse. Das ist klar, wenn du was mit Leidenschaft und Energie machst, dann Machst du das auch, wenn nicht, hörst nicht nach 2 Stunden auf, sondern da machst du weiter, weil es einfach dein Leben ist, das ganze Projekt. Und wenn jetzt, genauso wenn dir jetzt eben etwas nicht Spaß macht, dann hast du keine Lust, das weiterzumachen oder bist nicht mit der Leidenschaft dabei. Das ist ein sehr interessanter Satz, finde ich. Der nächste: Produktivität bedeutet, sich selbst und sein Umfeld zu disziplinieren.
Ja. Okay, wie, also ich weiß es ja so im Groben schon noch, nur für jetzt alle, die auch zuhören, wie setzt sich diese, warum 4 Stunden, also wie schafft der das, so die, wenig zu arbeiten? Also was sind da die, wir können die, ja zusammenarbeiten, also ja, ich habe auch noch ein paar Ideen im Kopf, aber ich bekomme mir sicher nicht alles zusammen, ja. Aber wie kommt er darauf, dass er nur 4 Stunden arbeiten muss, was bedeutet delegieren in dem Fall, oder wie?
Er sucht sich halt Experten oder Menschen, Firmen, die Teilbereiche von seiner Firma übernehmen können, dass er nicht alles selber machen muss.
Zum Beispiel Kundenservice.
Zum Beispiel.
Also ich glaube, dass der irgendwas macht mit Vertrieb von irgendwelchen Produkten. So war das in meiner, so in dem, ich bin mir ziemlich sicher, dass der irgendwas vertrieben hat. Und dann hatte der halt einen Kundensupport auch. Und hat das alles selbst gemacht. Und dann hat er irgendwie, es gibt so Telefondienstleister in Indien, die in allen Sprachen Service anbieten. Also die haben dann in Indien da Inder sitzen, die dann da auch Deutsch sprechen zum Beispiel. Oder ich glaube in seinem Fall Englisch. Denen er dann eine Auftragsliste, also eine Liste gibt von Texten, die können müssen oder sagen müssen. Und dann machen die die Kundenservice für den. Und der bekommt dann immer von diesen Gesprächen eine E-Mail-Zusammenfassung mit Vereinbarungen, die da getroffen wurden. Ja. Also die bekommen ganz genau gesagt, das sind die Dinge, die du anbieten darfst, das sind die Probleme, die kommen, das sind die Lösungen und das ist das, was du dann daraus machst. Und dann bekommt er halt immer vorgefertigte Lösungen und muss sich nicht mehr mit dem ganzen Thema beschäftigen. Und das ist wohl auch sehr kosteneffizient. Also das funktioniert auch so, dass das sich rechnet, das so zu machen. Das ist zum Beispiel das eine, was mir jetzt eingefallen ist, diese Dienstleistung outzusourcen.
Ja.
Und gerade hatte ich noch was auf der Zunge liegen, wo er sich zum Beispiel auch, was du gesagt hast, 20% der Kunden bringen 80% des Umsatzes, dass man eben auch anfängt, tatsächlich Kunden, die extrem beratungsintensiv sind oder die sehr viel Arbeitsaufwand machen, aber den Umsatz dementsprechend nicht, dass man denen auch empfiehlt, tatsächlich den Anbieter zu wechseln. Und dass man nicht mehr mit denen arbeitet, um einfach, weil wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, dein Target, wir würden von 10 Stunden ausgehen und du würdest potenziell 4 Stunden mit solchen Kunden dich beschäftigen, ohne entsprechenden Umsatz zu machen, dann müsstest du ja in den restlichen 6 Stunden den Umsatz auffangen von diesen 4 Stunden.
Ja.
Und bevor du diese 4 Stunden aufwendest, sagst du dem Kunden lieber, sie sollen gehen und beschäftigst dich in diesen 4 Stunden auch mit den Kunden, die diesen Umsatz machen. Und damit musst du dann diese 10 Stunden nicht 5 Tage die Woche aufwenden, sondern vielleicht nur 2 und schaffst deinen Umsatz trotzdem. Aber das ist halt einen gewissen Mut, den es da braucht, um sich so zu etablieren, dass man, oder so zu kommunizieren und auch mal Nein zu sagen quasi.
Ja.
Für uns zum Beispiel im Maioli-Bereich habe ich das ja auch Ideen jetzt zum Beispiel von mir, die ich versuche anzuwenden oder die wir anwenden wollen, auch in Zukunft für Maioli, Vertriebspartner zu finden zum Beispiel, die nach unserer Philosophie arbeiten und mit denen wir, die uns zuarbeiten, wo wir die Situation derer Kunden auch verbessern können und wir denen auch eine Lösung bieten können für ihr Angebot, um da ein ökologisches Umfeld zu schaffen, dass es die Möglichkeit gibt, weniger Aufwand zu haben an solche Kontakte zum Beispiel.
Einfach auch ein System, das wo sich gegenseitig auch ernährt.
Genau, genau.
Und
ich denke da immer an so einen biologischen Kreislauf. Wenn ich an den Aufbau einer Firma denke, denke ich an einen biologischen Kreislauf. Wie kann ich verschiedene Positionen in diesem Kreislauf etablieren, die sich gegenseitig ernähren, die gegenseitig als Symbiose funktionieren, die alle profitieren voneinander. Es ist ein homogener Kreis, der da entsteht, aus dem sicherlich immer mal wieder was rausbricht, aber das man dann auch wieder ergänzen kann. So ist der Kreislauf des Lebens dann nun mal. Aber das zu berücksichtigen, dass man nicht versucht, in eine Richtung zu ackern und einfach mehr, sondern eher eine stabile Struktur schaffen. Ich glaube, das ist langfristig die. Und das kommt halt aus dieser 4-Stunden-Woche auch. diese Idee, das so zu machen.
Ja.
Irgendein gutes Beispiel ist mir noch irgendwas. Ich hab, was er da gemacht hat. Noch eine dritte Sache. Ich weiß es leider nicht mehr.
Ich gucke jetzt gerade noch, ob du vielleicht...
Ja, hier teste den Markt, bevor du das Produkt herstellst. Das ist auch so eine... Ach, jetzt fällt es mir wieder ein. Genau. Zum Beispiel hat er gesagt, er... Ich glaube, er hat eine Angestellte, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß nicht, eine Assistentin. Ich glaube, er hat eine PA eingestellt. Also er hatte vorher keine, also eine Personal Assistant. Er hatte vorher, glaube ich, keine. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war das so... Wenn er jetzt irgendwelche, er hat auch neben diesem Versandgeschäft, hat auch andere Sachen gemacht. Und er hat dann angefangen, diese PA aufzutragen, ihm eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen zu geben.
Mhm.
Per E-Mail zu schicken.
Ja.
Damit er sich nicht mehr die ganzen Nachrichten anschauen muss.
Jetzt gerade überlegen.
Er muss sich nicht mehr die ganzen Nachrichten anschauen. Er muss sich nicht mehr das mit dem ganzen Zusammentragen der Informationen beschäftigen, auch die Prüfung von einem Geschäft,
glaube ich. Wer sich auf eine Informationsdiät setzt, um Zeitdiebe eliminiert, spart viel Zeit.
Ja, genau. Informationsdiät bedeutet eben genau das, dass man nicht hergeht und sagt, ich schaue mir jeden Tag Nachrichten an, ich lese Zeitungen und sondern ich, wenn ich mir Informationen suche, dann suche ich mir die zusammengefasst auf einer Seite, bin einmal schnell informiert. Und das war diese Zusammenfassung von dieser Assistentin.
Das ist auch, das fällt mir jetzt auch gerade, weil du das mit der Assistentin angesprochen hast. Er hat sogar empfiehlt eine Seite oder auch selbst der Tim Ferriss, wo man sich so einen Personal Assistant organisieren kann oder was der machen muss, wie es dem sein Arbeitsablauf ist, wie er die strukturiert. Ja. Da hat er direkt auch in dem Buch Empfehlungen drinnen.
Genau.
Und das weil, ist eine...
Weil du bist als Selbstständiger oder als Unternehmer... Oder selbst als Angestellter auch, wenn du so jemanden als Angestellter hast, du hast deinen Arbeitsaufwand, der irgendwie, wenn der dich da unterstützen kann. Und das sind ja auch Leute, teilweise, die man stundenweise bezahlen kann. Ja. Also die kriegen einen Auftrag von dir, den führen den aus, du verdienst an dem Auftrag, hast den und den Mehrwert und kannst einen Teil eben dann auch dafür aufwenden, dass die das recherchiert haben. Also das ist dieses Delegieren von Aufgaben, weil wenn du Entscheidungsträger bist für deine Ökonomie, für deinen Bereich, dann ist das freie Denken ein entscheidender Faktor in dem Erfolg, den du hast in der Zukunft. Ja, und wenn du nicht frei denken kannst, weil du ständig mit dem Zusammentragen von Informationen beschäftigt bist, dann bist du eben wenig effizient. Deshalb.
Richtig. Jetzt haben wir gut, auf jeden Fall. Also für jeden zusammenfassend lässt sich sagen über das Buch, es bringt, egal ob du Unternehmer bist oder Selbstständiger oder Angestellter, wer sich mit dem Thema Effizienz, Effektivität, Produktivität auseinandersetzt, lest euch dieses Buch durch. Sind sicherlich Punkte drinnen. Genau. Gut. Unternehmen der Woche. Wir haben ja letzte Woche im letzten Podcast über die Reus gesprochen bezüglich dieser Flugtaxis.
Ah ja, genau. Mhm.
Und ich habe mich jetzt die Tage ein bisschen beschäftigt mit verschiedenen Firmen, die in dem Bereich auch forschen oder schon Innovationen auf den Markt gebracht haben. Ich bin jetzt nicht direkt auf Reus eingestiegen, weil ich mir gedacht habe, da waren zu wenig Infos und es war sehr viel auf einem ganz brutalen Englisch und habe jetzt halt. Ich habe mir dann deutsche Unternehmen gesucht und habe dann eins gefunden. Volocopter heißt dieses Unternehmen. Was stellst du jetzt unter dem Begriff Volocopter vor? Ist er ein Flugzeug oder Helikopter?
Wahrscheinlich ein Helikopter.
Hey, super, genau.
Hey, super.
Ist ein Helikopter. Die Gründer sind Alexander Zosel und Stefan Wolf. Die sind schon Mitte 40, Anfang 50, die beiden. Haben damals in den 80er Jahren die ersten Halfpipes in Deutschland gebaut, die beiden.
Mhm. Von der Halfpipe-Produktion in die Flugzeugproduktion.
Genau, sind Ingenieure und einer ist dieser Stefan Wolf ist sehr auf der Technikschiene affin und kennt sich da wahnsinnig gut aus und haben sich dann irgendwann gedacht, wie schaut es eigentlich aus, autonomes Fahren und haben das Ganze dann 2011 den ersten Flug gemacht. Damals
also
noch
autonom fahren bedeutet fremd.
Genau.
Fremdgesteuert.
Also, fremdgesteuert, also ohne, dass ein Pilot drinnen sitzt, zu fliegen. Weil autonomes Fahren, das habe ich also falsch ja, erklärt, autonomes stimmt. Fliegen.
Ja.
Und ihr erster Flug war 2011. Da haben sie Luftfahrtgeschichte geschrieben. Also das war damals sogar noch so, wir sind mit 14 oder 16 Rotorenblätter,
ja.
Ja, Rotorenblätter, wo nach meinem Pilot oben gesetzt ist und wie so eine riesige Drohne hat das ausgeschaut und einer ist oben gesetzt und ist dann mit der geflogen. Und das haben sie eben 2011 gemacht. 2016 haben sie die erste Fluglizenz bekommen fürs autonome Fliegen. Die erste weltweite Fluglizenz haben sie bekommen.
Krass.
2017 haben sie das erste autonome Flugtaxi der Welt geschaffen.
Mhm.
Also das war 2016 Fluglizenz, 2017 das erste autonome Flugtaxi der Welt und 2019 fliegen die sogar im internationalen Flughafen in Helsinki.
Echt?
Fliegen die schon. Und 2019 haben sie den ersten Voloport, also die Firma heißt Volocopter und Voloport ist ein Airport, also ein Flughafen für nur diese autonomen Flugtaxis.
Mhm.
Und der ist in Singapur eröffnet worden. In Dubai, in den Emiraten ist auch gerade einer geplant und wird gemacht.
Krass.
Und aus dieser Idee...
Geht schon los.
Genau, aufgrund dieser Idee haben sich Investoren wie Daimler, wie in Intel, also die Technologie, haben sich da beteiligt an dieser Firma, um immer weiter zu forschen. Selbst der deutsche Staat, weil dieses Volocopter ist ein deutsches Unternehmen.
Mhm.
Und sind da Vorreiter, sind da sehr weit fortgeschritten, schon in dem Flugtaxi-Bereich. Und dann haben sich natürlich große Investoren angeschlossen, um in Forschung, Produktion und sämtlichen Bereichen die Firma zu unterstützen.
Krass.
Diese Infos auch im Newsletter. Ich habe dann im Newsletter auch einige Internetseiten, YouTube-Videos über den Imagefilm und einmal ein ganz interessantes Video.
Weißt du zufällig, wie das jetzt praktisch funktioniert mit denen? Hast du das in Erfahrung bringen können, wie das so funktioniert? Weil, was hat mich letztens einer gefragt? Ich habe mal mit jemandem, das ist eigentlich so genau mein Ding. Also dieses Flugtaxi-Ding, ich weiß nicht, zweimal im Monat rede ich davon, von diesem Thema.
Mhm.
Weil, das ist so eine Sache, wenn du das vor 20 Jahren jemandem gesagt hättest, der hätte gesagt, ich glaube, dass du spinnst. Dass du in Drohnen einsteigen kannst, dass Menschen mit Drohnen in kleineren Passagiermengen von 8 oder 8, 9 Leute oder sowas, wie viele passen da wahrscheinlich rein?
Die sind jetzt zu 2 bis 4, also die sind auch relativ klein. Mehr. Wenn du jetzt auf der Seite von Volocopter das anschaust, so schauen sie aus.
Ah, das ist also wie ein, das sieht tatsächlich aus wie ein Hubschrauber. Ja. Nur die Rotorenblätter sind fest und haben dann sind verteilt dann nochmal einzelne Rotorenblätter dann verteilt auf diesem Ring
genau. Quasi. Genau. Und das ist dieser.
Ah, und dann ist da so eine wie es sieht aus wie eine Tankstelle, so ungefähr.
Genau.
Und es ist sehr modern natürlich,
ja.
Aber es ist im Prinzip sieht es aus wie eine Tankstelle und da macht man dann so ein Mini-Check-in, oder? Und von dort aus.
Von dort fliegt man dann weg.
Ja, Wahnsinn.
Und
diese Helikopterlösung ist natürlich noch praktischer, weil du ja dann sehr zentral auch landen kannst. Du brauchst ja nur irgendwelche Dächer zum Beispiel von Hochhäusern, wo du dann deine Landestation machen kannst.
Genau, also in diesem im Newsletter, den wo wir rausschicken, habe ich eine Doku, Doku sage ich schon, einen, wo sind wir jetzt?
Bericht, oder?
Einen Bericht von Volocopter und Daimler, der dauert knappe 3,40, da wo eben der CEO von Daimler über das Projekt Volocopter spricht und da wird ganz klar gesagt, dass die Ballungszentren in den Städten in Zukunft größer wird, also dass die Menschen,
genau.
Haben wir glaube ich gestern oder vorgestern darüber gesprochen,
Thema von Investments,
genau.
Von geschlossenen Investments. Haben wir darüber gesprochen, dass es, können wir auch kurz anschauen,
ja, klar.
Dass es dass jetzt gerade eben dass es ein Angebot gibt für Anleger, die in diese Garagen investieren können, wenn sie das wollen. So, wie nennt man das nochmal? Storage in Amerika, sind es diese Storage-Dinger. Da gibt es auch so eine Serie auf D-Max oder so, wo die dann dahin und diese Auflösungen dann so sich Sachen ersteigern.
Wo man nur die Pakete oder die Kartons sieht und dann muss man, dann ja, ich biete 500 für den ganzen.
Genau, und diese Garagenanlagen da kann man quasi jetzt investieren und die werden jetzt immer mehr gebaut in den...
Das sind in Deutschland jetzt zum Beispiel in Leipzig, Düsseldorf und ich glaube Köln war es noch, wo schon so direkte Garagenparks gebaut sind. Genau. Und da kann man sich als Privatinvestor so eine Garage kaufen und die, dann vermieten. Genau. Und da machen die Leute, tun ihr Autorei.
Also, genau, die Mieter bringen dann ihre Autos oder ihre Wohnmobile dahin, ja, oder lagern ihre Gegenstände ein, weil eben die Leute aus ländlichen Bereichen in die Stadt ziehen zum Beispiel, ja, und dann sich quadratmetermäßig verkleinern müssen, weil die Flächen ja immer teurer sind. Und das ist ja eine Entwicklung, die in den nächsten, aus meiner Perspektive, schön, dass das jetzt da auch nochmal bestätigt ist, immer weiter fortschreitet und dementsprechend werden Lagerräume auch immer interessanter. Ja. So. Und da, das ist also, genau, jetzt da die gleiche...
Und hier haben die in diesem Bericht, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es im ersten oder im zweiten Bericht drin war, aber ich denke im zweiten von Daimler, da haben sie halt dann gesagt, dass durch das, dass immer mehr Menschen ihrer Meinung nach auch in die Städte ziehen werden und es dort Mobilitätsprobleme geben wird, weil sie haben keine Autos mehr, sie sind auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Und Volocopter versucht, dieses Problem zu lösen, indem man dann eine Mobilität schafft im Luftbereich, wo man einfach mit den Flugtaxis fliegen kann.
Genau, das ist ja auch, wenn ich kann mich da noch erinnern an ein Video von Casey Neistat, heißt der, glaube ich, das ist einer der größten YouTuber der Welt.
Der mit dem Rock und der Brille.
Ja, genau, der dieses Video gemacht hat mit dem Snowboard durch New York. So, kennst du das? Da fährt er macht er sich ein Fest, da war Schneechaos in New York. Er hat sich so einen Nikolaus-Anzug angezogen, glaube ich, eine amerikanische Flagge in der Hand und ist dann mit dem Snowboard am Times Square gefahren. Auf alle Fälle hat der das, glaube ich, auch mal in einem Video, ist der mit dem Hubschrauber von einer Station von New York in eine andere geflogen, weil der Verkehr so krass ist, dass es so lange dauern würde, dann mit dem Auto hinzu, dass der mit dem Helikopter fliegt. Und diese Lösung ist ja dann theoretisch eine günstigere Lösung wahrscheinlich für den gehobenen Mittelstand, weil man darf sich nichts vormachen. Ich gehe davon aus, dass das Geld kostet und auch für Kurzstrecken muss sich das schon rentieren für jemanden. Ja. Aber wenn das jetzt zum Beispiel Geschäftsleute sind, die zu Meetings müssen in den Großstädten, dann sind solche Kurzstrecken vom Süden von Berlin zum Beispiel zum Norden von Berlin, kann das auf jeden Fall Sinn machen.
Ja.
Mit so einem Gerät und das und dann natürlich auch von Düsseldorf nach Köln oder von Frankfurt nach Mainz oder wie auch immer Zukunft.
Also sie sind halt komplett elektronisch, also da ist nichts mit Kerosin, Benzin oder sonstigen Sachen, sondern komplett elektronisch und sagen halt immer, sie haben 8 Jahre Flugerfahrung, deswegen bieten die auch die Sicherheit und ist extrem einfach das Ganze. Und diese ganzen Netzwerke zwischen den Städten und wird immer ausgebaut, wird stetig wachsen, weil das einfach immer mehr Nachfrage kommen wird. Und ich habe gestern, glaube ich, sogar mit jemandem kurz darüber gesprochen, ja, sie denkt, dass viele nicht mehr viele Autos haben werden in den ganzen Großstädten, weil es nicht mehr benötigt wird. Und weil mit den ganzen Öffis kommst du überall hin. Und da bietet sich das natürlich dann an, wenn es überall voll ist und du dann, wenn man es sich natürlich dann irgendwann leisten kann, je nachdem. Das habe ich leider nicht gesehen, wie viel so ein Flug kostet. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Und sie haben halt schon verschiedenste Projekte, auch in Deutschland an den Flughäfen wollen sie jetzt auch anfangen. Und wie gesagt, in Singapur sind sie und jetzt in den Arabischen Emirate. Und also die sind auf dem Vormarsch. Der deutsche Staat fördert das ganze Projekt auch. Ich glaube, 15 Millionen habe ich gelesen, wo sie Förderungsgelder auch investieren.
Das ist ein Schnäppchen.
Ja.
10 Millionen sind nix. Das hört sich ja viel an. Ja.
Aber für so ein Unternehmen,
das ist nix.
Das ist Volocopter. Könnt ihr euch auch die Internetseite anschauen. Ist auch auf Deutsch, weil klar, deutsches Unternehmen, aber müssen auch international sein. Da kann man sich auch die Drohnen von denen anschauen, diese Flugtaxis direkt und den Voloport, also den Airport. Mhm.
Sehr interessant.
Genau, das ist das Unternehmen der Woche. Gehen wir zum nächsten Teil über. Zum Beispiel heiße Tipps sind drei Dinge, die... Und... Da ist jetzt so, dass ich ein paar Sachen überlegt habe, zu fragen, weil es ja Wir haben hier noch schön die drei Dinge, die schreibe ich nie in die Newsletter rein. Es geht um den heißen Tipp. Das ist der letzte Punkt immer. Und jetzt will ich gerade, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlag.
Du wolltest eigentlich die drei Dinge, die wollten wir zuallererst machen.
Genau, warum habe ich dann jetzt den heißen Tipp vergessen?
Weiß ich nicht. Den heißen Tipp machen wir dann danach, den muss ich ja dann bringen, den heißen Tipp, oder?
Ja, den heißen Tipp musst du
bringen. Hast du die drei Dinge, die am Start, oder?
Ich habe es mal aufgeschrieben, aber das ist jetzt... Weil ich habe wieder gekruscht und gerammelt, weil wir die letzten Male über Fitness, über Ernährung, über sämtliche Sachen. Ich habe mir überlegt, ob du, weil ich weiß es selber nicht, ich kenne dich jetzt schon gut, ob du drei feste Routinen hast, die dir helfen in deinem Leben, weil ich habe dich kennengelernt als Menschen, der sehr versucht auch immer sehr effizient zu handeln, und für dich ist das Schlimmste Zeit zu vergeuden, oder
ja.
Oder eines ist für dich einfach, wenn man dir was erzählt, das mache ich immer oft extra, dass ich dir was erzähle, ich könnte die Pointe gleich erzählen, aber ich rede halt dann einfach gern 5 Minuten lang einfach, ich erzähle die Geschichte dazu. Und es gibt für dich drei Dinge, die dir geholfen haben, einfach so zu werden? Oder hast du dir das auch gelernt oder auch gelesen? Das darf mich mal interessieren. Ob du da drei Routinen, was du machst, wo du gemacht hast.
Also Routinen verstehe ich jetzt als das, was du machst.
Ja, nee, aber das
machst du. Weil du bist ja der Routinenkönig. Also der Fabian ist der Routinenkönig. Ist für mir absolut unverständlich, wie man so unglaublich routiniert sein kann in gewissen Dingen. Also das einfach, ob das jetzt dieses Buch ist, wo du reinschreibst, was am Tag gut gelaufen ist, was nicht gut gelaufen ist, ob du dir Ziele aufschreibst, die du erreichen willst, ob du das immer wieder erneuerst mit diesen ganzen Zielvorgaben und sowas, also da, das ist unglaublich, also das mache ich überhaupt nicht, sowas. Aber
vielleicht kann ich da, erzähl ich da, da wäre, kannst du überlegen.
Ja.
Also das Buch, von dem der Hannes jetzt geredet hat, ist für mich so eine Art Tagebuch eigentlich, wo ich jeden Tag verschiedene Dinge aufschreibe, und immer, es geht meistens um die gleichen Bereiche, um Danke, drei Dinge, für die ich an dem Tag dankbar war. Das hilft mir einfach mal, wenn ein paar schlechte Tage sind, zu wissen, okay, es gibt ja gute Sachen. Und da schreibe ich drei Dinge auf, für die ich dankbar bin. Dann drei Reflexionen, was nicht gut war an dem Tag. Und dann noch verschiedene Dinge, zum Beispiel derzeit aufgrund von Zahnbehandlung und so, wo ich jetzt dann habe, achte ich da auch noch mal extremer drauf, da zu schauen. Und dann zum Beispiel lesen, habe ich Hörbuch gehört, habe ich... wie war die Arbeit, einfach um den Tag nochmal Revue passieren zu lassen, schreibe ich da Sachen auf. Auch das Gewicht, ich weiß, dass man nicht jeden Tag machen sollte, aber das ist seit einiger Zeit jetzt schon. Ja, und das ist für mich einfach eine Routine, um mich in der Bahn zu halten und zu gucken, wenn irgendwas nicht so läuft, woran kann das liegen.
Ja, also mir wurde als Kind immer gesagt, dass ich dass ich ein Trödler bin zum Beispiel, ein Träumer bin, dass ich unzuverlässig bin. Das sind alles Dinge, die mir gesagt, Weisheit, oder wie haben wir vorhin gesagt, sind das nicht Weisheiten, sondern...
warte, still.
Glaubenssätze, genau. Das waren Glaubenssätze, die mir eingebläut wurden. Über meiner Kindheit und meiner Jugend wurde das immer über mich gesagt. Und dementsprechend habe ich mich teilweise tatsächlich auch so verhalten.
Mhm.
Also definitiv. Deswegen wurde mir das eben dann auch immer wieder gesagt. Und irgendwann habe ich mir einfach gesagt, was will ich in meinem Leben erreichen und was muss ich darstellen, um das zu erreichen, oder was muss ich tun, um das zu schaffen. Und vielleicht kommt das auch aus dem Sport, dass ich immer gelernt habe, erst trainieren zu müssen und dann gewinnen zu können. So ist das. Und gewinnen mag ich sehr gern. Ich mache alles, was ich mache, um zu gewinnen. Das muss nicht kein Preis sein, sondern einfach das Erreichen des Ziels ist für mich ein Gewinn. Eine Situation zu verbessern ist ein Gewinn. Das hat, wie gesagt, nichts mit Geld oder Ruhm zu tun, sondern Gewinnen sind ganz viele verschiedene Facetten, hat Gewinnen für mich. Aber der Grund, warum ich antrete, ist immer das Gewinnen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Sportart schlecht bin, dann suche ich mir eine Technik, in der ich, oder eine Trainingsvariante, in der ich diese Schwäche irgendwie wieder ausgleichen kann. Vielleicht mit einer anderen Stärke oder die Schwäche einfach mindern. So.
Zum Beispiel in
Ja, keine
gibt's
Ahnung. Wenn ich jetzt Basketball zum Beispiel Basketball gespielt habe, mal eine Zeit lang, da habe ich dann sehr viel Dreier trainiert oder
okay.
Korbleger, und dann bin ich halt auf den Basketballplatz gegangen alleine und habe halt dann da
Ja.
geübt einfach für
Ja.
mich. So, ich hatte keinen Trainer und habe mir auch keine Videos angeguckt, aber ich wusste, das habe ich nicht gut gemacht, das muss ich öfter machen, dann werde ich besser da drin.
Ja.
Oder im Fußball auch oder im Golf zum Beispiel, dann konzentriert man sich auf seine Schwachstellen und dann merkt man beim nächsten Mal, wenn man gespielt hat, dass es besser gelaufen
Ja,
ist.
stimmt.
So, und irgendwann habe ich mir dann ein paar Prinzipien auferlegt, selbst, die dazu geführt haben, dass ich dann den Rest auch verändert habe. Zum Beispiel, also ein Prinzip, das ist quasi dann eine Trainingstechnik, ist zum Beispiel ein Prinzip, nur die Dinge zu sagen, die ich auch einhalten kann. Das habe ich einfach bewusst angefangen. Und wenn ich was nicht sicher einhalten kann, dann sage ich das. Also dann sage ich zum Beispiel, wenn wir uns unterhalten und du sagst, kannst du das und das machen, dann sage ich zu dir entweder ja und dann mache ich alles dafür, um das zu erreichen. Dann wird es auch so. Und dann würde ich auch meine Gesundheit theoretisch, also wenn man es jetzt mal ganz extrem sieht, meine Gesundheit oder meine Bequemlichkeit oder ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll. Ich würde einfach alles dafür tun, um diese Sache einzuhalten.
Ja.
Keine Ahnung. Zum Beispiel, ich sage, ich bin in 10 Minuten da, und ich wüsste, dass der Weg noch 15 Minuten dauert und ich würde mit dem Fahrrad fahren, dann würde ich so schnell fahren, wie ich nur kann, um das zu erreichen. Einfach nur, weil ich gesagt habe, ich bin in 10 Minuten da.
Ja.
Und ich würde nicht sagen, ich bin jetzt 5 Minuten später, weil das hat halt länger gedauert. Ich wäre dann hier und wäre verschwitzt und fertig. Und dann würde ich zu dir sagen, ich habe mir Mühe gegeben, dass ich um 10 Minuten da bin. Dann bedeutet das für dich, schau mal, der hat sich Mühe gegeben, dem war das wichtig, sein Wort zu halten. Du würdest dann sehen, wie ich mich angestrengt habe. Und das würde
Ja.
unsere Beziehung verbessern.
Ja.
Weil du siehst, dass es mir wichtig ist, dass ich mein Wort halte dir gegenüber. Und das sind so Dinge, du hast vielleicht persönlich einen Nachteil, aber jemand, dem du gegenübertrittst, der sieht darin, wie wichtig dir das ist, ihn mit Respekt zu behandeln. Und das ist zum Beispiel sowas. Also mein Wort zu halten,
Ja.
einfach. Und wenn ich es nicht halten kann, das zu sagen, dass ich es wahrscheinlich nicht halten kann. Das sind so Sachen. Oder mich selbst, also das ist das Erste.
Ja, also,
So.
ja.
Mein Wort zu halten.
Machen, was man sagt.
Machen, was man sagt, genau. Und wenn man sich nicht sicher ist, auch das auch sagen. Also man muss ja nicht dann, man muss ja nicht sagen, dass man es dann gar nicht macht. Man kann ja dann auch einfach sagen, es kann sein, dass ich es nicht hundertprozentig schaffe.
Ja.
Einfach. Es ist möglich. Und wenn ich es doch schaffe, ist es doch gut. Also,
Ja.
aber ehrlich sein und nur das sagen, was man wirklich auch machen kann und machen will. So,
Ja.
das
Punkt
ist, glaube
eins.
ich, wichtig. Ja. Und ich habe, also ich will halt immer besser werden in allem. Ich will einfach, und ich weiß, dass ich derjenige bin, der am Ende daran schuld ist oder dafür verantwortlich ist, dass eine Sache so läuft, wie sie gelaufen ist oder läuft, wie sie läuft oder gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 60 Jahre alt bin und ich habe es nicht geschafft, ein Unternehmen aufzubauen, die Situationen von Menschen verbessern und Arbeitsplätze schaffen, die tolle Arbeitsumgebungen bieten. Wenn ich das nicht geschafft habe, dann weiß ich, dass ich daran schuld bin. Egal, wie die wirtschaftliche Situation ist, egal meine gesundheitliche Verfassung ist, spielt alles keine Rolle. Wenn ich in diesem Alter bin und ich habe es nicht geschafft, das zu erreichen, dann weiß ich, dass ich daran schuld bin, dass ich nicht genug getan habe. Und das kann ich nicht aushalten, den Gedanken. Weil ich will nicht der limitierende Faktor sein. Und das ist auch das Angenehme an Einzelsportarten zum Beispiel. Da ist es nämlich auch so, wenn du eine Einzelsportart machst, weißt du, dass du schuld bist, wenn du nicht so spielst, wie du es spielen könntest.
Ja.
Ganz einfach. Niemand anderes ist daran verantwortlich. Du kannst den Platz verantwortlich machen, du kannst den Ball verantwortlich machen, die Schläger verantwortlich machen, du kannst alles verantwortlich machen. Aber
Ja.
am Ende des Tages, wenn du besser spielen würdest, wäre egal, mit welchem Ball du spielst, egal mit welchem Schläger du spielst, egal beim Golf jetzt
Ja.
zum Beispiel.
Ja.
Und da ist es eben genauso. Ich bin verantwortlich, hundertprozentig. Und deshalb ist das die Verantwortung, die ich mir in meinem Leben gegenüber trage und mir der Verantwortung bewusst bin und dementsprechend auch so getrieben bin,
Ja.
um besser zu werden. Weil ich weiß, dass ich sehr viele Sachen nicht kann. Also,
Ja.
jeden Tag mache ich Sachen, die ich nicht kann.
Ja.
Die andere besser können, zum Beispiel. Aber es gibt nur wenige Leute, die so schnell besser werden wie ich und die so schnell besser werden wollen wie ich. Und das macht den Unterschied, weil wer zum Beispiel ein großes Talent hat oder einfach in einer Sache schon länger drin ist, der muss sich noch lange nicht in den nächsten 10 Jahren so rasant weiterentwickeln in dem Bereich wie ich.
Ja.
Das muss nicht sein, weil der vielleicht nicht den gleichen Antrieb hat wie ich. Und da kommt dann die Abrechnung erst später. Aber das ist Punkt 2.
Mhm.
Also ich will besser werden.
Also tägliche Verbesserung.
Genau, ich will mein Wort halten und ich will besser werden. Und das dritte... Ja, das dritte ist vielleicht, diese Effizienzgetriebenheit ist ja auch eine gewisse Faulheit. Weil ich will, ich habe ja den Anspruch, dass das Leben aus verschiedenen Facetten besteht und ich die Facetten alle bedienen kann. Und das bedeutet auch Urlaub, Freizeit, ja, auch die Sonne genießen, Berge fahren, Golf spielen, keine Ahnung, Dinge machen einfach in meinem Leben, auch ein Buch lesen oder Seminare besuchen oder irgendwelche Sachen. Ich will ja so effizient wie möglich arbeiten, weil ich so wenig wie möglich arbeiten will.
Ja.
Nicht, weil ich eben faul bin,
ja,
sondern weil ich einfach viele Facetten einfach in meinem Leben haben möchte. Und dafür braucht es die Effizienz einfach. Da braucht es das. Und deshalb treffe ich meine Entscheidungen, versuche ich Entscheidungen sehr ökonomisch zu treffen. Also, was nennt man das? Das ist irgendwie Ökologie oder Ökonomie? Ich glaube Ökonomie. Ich glaube, das ist die Ökonomie. Das ist diese wirtschaftliche Perspektive ist die Ökonomie und Ökologie ist die biologische. Also Ökonomie. Ökonomische Entscheidungen zu treffen. Wenn ihr das verbessern wollt, gerne auf Instagram schreiben. Ich glaube, das ist die Ökonomie. Also ökonomische Entscheidungen zu treffen, das heißt, zum Beispiel hätte ich jetzt die Möglichkeit, in irgendwas zu investieren oder mit irgendwas zu expandieren. Ich sage das jetzt extra so, weil das heute auch schon ein Thema war, worüber wir gesprochen haben. Nicht auf Bezug von Maioli. Zu expandieren. Wie sind da die Kosten? Was muss ich alles leisten? Was muss ich investieren? Wie sieht das Leben dann aus? Was ist der Ertrag daraus? Was ist die, so. Und dann wäge ich das vorher auch ganz genau ab und entscheide nach dieser Ökonomie heraus dann, was in Zukunft gemacht wird. Um mich zu schützen. Das sind ganz massive Entscheidungsträger. Deswegen ist es, glaube ich, eine wichtige Sache, ökonomische Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel zu sagen, keine Ahnung, ich zahle jetzt einen gewissen Betrag Miete. Hey, ich will ein Haus haben. Das ist emotional. Zum Beispiel, ich will ein Haus haben. Dann entscheide ich vielleicht nicht ökonomisch, sondern emotional. Also das ist keine Sache, die ich haben muss, damit das alles sich trägt und damit alles gut funktioniert, sondern es belastet mich wahrscheinlich eher finanziell. So. Und das würde ich nicht entscheiden deswegen.
Ja.
Wenn ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit hätte, etwas zu investieren, das einen Ertrag bringt, das ein Haus finanziert.
Ja.
Zum Beispiel. Und ich nicht angewiesen bin auf diesen Kreislauf, sondern meine persönliche Existenz daraus geht. Dann wäre das eine ökonomische Entscheidung, weil das sich als System ernährt und ich dann dadurch keinen großen Stress habe.
So. Also zum Beispiel, um jetzt im Immobilienbereich zu bleiben, zum Beispiel du möchtest in ein Haus ziehen, kaufst dir aber theoretisch jetzt nur bildlich gesprochen ein anderes Haus, das mehr Mieteinnahmen hat, wie der Kreditrate ist oder wie deine Miete ist.
Ja, genau, zum Beispiel.
Dass du sagst, okay, du hast 15 Euro Mieteinnahmen,
ja,
weil du in München eine Bude hast und dafür kannst du in Oberflossing am See für 800 Euro wohnen.
Genau. Zum Beispiel.
Das war zum Beispiel so eine Entscheidung, wo du sagst, okay, deswegen genau, würde
das
ich
würde passen dann.
Ja.
Das würde funktionieren.
Nicht andersrum.
Nee, genau.
Ja.
Und also ich versuche ökonomische Entscheidungen zu treffen. Und das, wenn ich ökonomische Entscheidungen.
Wie schwierig ist das für dich? Also wie schwierig sind zusammenfassend die drei Dinge für dich?
Ja, zum Beispiel willst du ja, also man fängt ja irgendwann immer, wir werden ja getrieben von Werbung, von äußeren Einflüssen, von Reizen die ganze Zeit. Also ich sehe zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin nicht besonders autoaffin, aber bestimmte Autos gefallen mir auch.
Welcher zum Beispiel?
Keine Ahnung.
Die
Volvos gefallen mir sehr gut. Die neuen E-Volvos gefallen mir sehr gut. Aber mir gefällt auch alles, was ein AMG, also ein AMG drin ist. Also alles, was mit AMG und die Volvos XC60, das sind einfach schön. Oder XC80 oder 90 sogar. Das sind schöne Autos. So. Aber ich würde jetzt dieser, ich würde das nicht mir finanzieren oder mir kaufen oder leisten, wenn es keinen Vorteil für mich hat. Also keinen finanziellen Vorteil. Das würde ich nie machen. Das macht für
wie wir zum Beispiel gesprochen haben, zum Beispiel unsere Steuerberaterin sagt irgendwann, du, ihr müsst jetzt halt mal schauen, dass ihr ein bisschen Ausgaben macht, ihr müsst euch was anschaffen.
Ja, zum Beispiel. Dann würde es dann einen Vorteil hat für das Unternehmen oder wenn wir dann insgesamt, dann würde ich dann aber das auch verbinden mit einem Werbe, Werbeeffekt zum Beispiel. Da würde ich mir vielleicht ein Auto so lackieren lassen oder folieren lassen, dass das irgendwie einen Werbeeinfluss hat. Dann würde ich das in der Stadt auch parken und trotzdem mit dem Fahrrad fahren. Also, weil ich habe schon hätte Spaß dran, keine Ahnung, mit dem Porsche 911 über den Hockenheimring zu fahren, kann ich mir schon vorstellen, dass das Spaß macht. Ich hätte wahrscheinlich auch Spaß dran.
Oder im AMG.
Aber ich würde mich, oder im AMG, aber ich würde nicht mir 3 Autos holen, damit ich die habe. Einfach dieses Haben-Wollen-Ding habe ich nicht, weil mir die Ökonomie viel wichtiger ist.
Ja.
Ich könnte privat seit mehreren Jahren laufe ich mit den gleichen Klamotten rum und kaufe mir keine, weil es mir nicht wichtig ist. So.
Ja.
Ich brauche halt irgendwann, weil die stinken oder weil die auseinanderfallen, brauche ich mal neue Schuhe. Aber ich würde mir nie, einfach weil das neu rauskommt oder weil irgendjemand was auch irgendwas hat oder weil ich eine Werbung, würde ich das nicht machen. Weil einfach ich zu hart arbeiten muss, um mir das Geld zu verdienen und zu viel persönliche Entwicklung da reinstecke, dann sehe ich nicht ein, das rauszuschleudern. So. Ökonomische Entscheidungen sind für mich essentiell. Und das entspannt mich tierisch. Weil wenn du das nicht machen musst, hast du viel weniger Ausgaben. Also für was ich Geld ausgebe, ist Essen, Trinken, Sprit manchmal. Wobei auch sehr wenig, also vielleicht 40 Euro im Monat.
Ja.
Miete. So, ein Handy habe ich noch. Aber das sind halt so alles ganz normale Sachen, die du brauchst, um zu existieren, so wenn du was machst im Leben.
Ja.
Aber sonst habe ich nichts. Und was mich Geld kostet. Und das entspannt tierisch, weil du deine Kosten extrem einfach unter der Lupe hast. Du kannst auch mal so eine Corona-Krise überstehen, ohne ins Schwitzen zu kommen, großartig. Und das finde ich sehr angenehm. Wie schwer mir das fällt?
Also zusammenfassend nochmal kurz machen, was man sagt.
Mhm.
Ökonomisches Handeln. Und so, was war der mittlere wieder? Rational. Hätte man sonst aufgeschrieben.
Nee, ihr könnt ja zurückspulen. ihr könnt ja zurückspulen. Ja, das ist, wenn man sich das nicht vorher überlegt, dann erzählt man halt einfach, gell, was ich so mache ich es halt
okay,
einfach.
Wie schwierig fällt dir das mit den Punkten? Also das
ja, ich finde das nicht. Also, ich mache das jetzt seit 10 Jahren so. Und es kommt immer mal wieder vor, dass ich nicht so handle.
Ja.
Das passiert einfach. Da ist man emotional in irgendeiner Position, dann entscheidet man irgendwas, aber das fällt dann wieder auf irgendwie und dann gleicht man das auch wieder aus. Oder Perfektion ist eine Illusion, kann man ja so sehr schön wiedergeben. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, irgendein Schlauer hat das mal gesagt.
Ganz schlauer, ja.
Und das ist so. Man kann das nicht immer perfekt machen, jeden Tag.
Ja.
Aber wenn große Entscheidungen anstehen, wenn Situationen entstehen, in denen ich weiß, jetzt ist das wichtig, mache ich das automatisch.
Ja.
Zum Beispiel diese Pünktlichkeit zum Beispiel, zu sagen, wenn ich was sage, dann ist das so. Diese Verlässlichkeit, die ist mir extrem wichtig und das kommt eigentlich nie vor, dass ich das breche.
Also,
da muss schon irgendwas passieren, damit das
nicht so ist. Okay, den heißen Tipp hätte ich sogar diese Woche noch gehabt, weil ich mir darüber Gedanken gemacht habe und ist jetzt schon sogar ein bisschen behandelt worden. Das Fähnchen muss gesetzt werden.
Ja, ich musste schnell das Fähnchen.
Kommen wir zur Bericht-Doku der Woche.
Mhm.
Bericht-Doku der Woche habe ich dieses Mal wieder einen Film ausgewählt. Letztes Mal waren wir beim Social, Mark Zuckerberg, Facebook, die Geschichte von Mark Zuckerberg. Und dieses Mal, weil er mir wieder vorgeschlagen wurde auf Amazon Prime, weil er jetzt wieder drin ist, soweit es bei mir sichtbar war, The Wolf of Wall Street.
Mhm.
den haben vermutlich schon einige gesehen, die wo hier zuhören. Für diejenigen, die es nicht gesehen haben, du hast ihn auch gesehen.
Ja.
Es geht um, es ist die Buchverfilmung vom gleichnamigen Buchtitel, den Jordan Belfort geschrieben hat. Jordan Belfort ist auch die Hauptperson, die in dem Film von Leonardo DiCaprio gespielt wird. Geschichte oder ganz kurze Zusammenfassung, was es in diesem in diesem. Ich habe den Film wahnsinnig interessant gefunden, unterhaltsam. Ob da jetzt alles stimmt, wie es da beschrieben ist.
Ein Hollywood-Film.
Das ist ein, man weiß es nicht, ob hiermit.
Aber ich habe mir ein paar Interviews angeschaut von dem echten von Belfort.
Ja.
Der dann auch nochmal Stellung bezogen hat zu dem Film. Und der natürlich dann auch gesagt hat, so ein paar Dinge stimmen nicht, wie zum Beispiel, dass er ins Büro gefahren wäre und ihn dort das FBI oder diese Kontrollinstanzen oder die Polizei ihn da festgenommen hätte und er da größenwahnsinnig, wie er da dargestellt wurde, da noch gearbeitet hätte. Er wäre irgendwie auf der Flucht gewesen. Also ihm wäre das schon irgendwie, oder er wäre dann nicht. Also so ein paar Inszenierungen sind halt einfach überspitzt ein bisschen oder einfach dem Film
das wegen, Ganze unterhaltsamer zu machen.
Genau, aber im Grunde ist es halt ein extremer Typ, der ganz im Gegensatz zu den Dingen, die wir immer sagen, dass man versucht, den Leuten Mehrwerte zu bieten und dass man versucht, die Leute das etwas zu verbessern in dieser Welt, hat der sich einfach auf die Fahne geschrieben, so effizient zu bescheißen, wie es nur gerade geht.
Genau.
Um so viel Geld zu verdienen, wie es nur gerade geht.
Genau. So. Es spielt in den 1980er Jahren, das Ganze. Und der Film geht eigentlich an, indem er seine Börsenlizenz macht. Erster Arbeitstag zu Rothschild, haben die damals geheißen. Und gegangen ist, im ersten Arbeitstag geht rein und die Firma ist pleite gegangen am ersten Arbeitstag. Und das war der Beginn von seiner Karriere. Und dann hat er nach und nach angefangen, das Ganze selbst zu machen. Hat sogenannte Pink Sheets verkauft, die Penny Stocks, also es sind Aktien, Unternehmen, sehr kleine Unternehmen, die unter einem Euro gehandelt werden und hochspekulative Sachen. Und es wird alles, einiges sicher sehr überspitzt
dargestellt. Da wird halt zum Beispiel eine Schneiderei von irgendeiner Frau, die das, oder Mann, die das nebenbei machen, zum Beispiel investiert. Also die Schneiderei braucht Geld, ein paar tausend Euro und dann vergeben die eben diese Penny Stocks und wenn dann Investoren kommen, dann.
Die Provision damals, wie sie es da in dem Buch oder in dem Film beschrieben haben, waren bei einer 10.000 Euro Anlage, wenn du das organisiert hast, dann hast du als Börsenmakler 50% Provision bekommen. Und das ist halt. Das ist Wahnsinn. Also.
Und dann an der Börse hat man da, glaube ich, dann nur einen Bruchteil davon bekommen und dann hat der gesagt, ja gut, dann machen wir halt so eine 10.000 Euro Investition. Dann haben die das schon länger gemacht, haben gesagt, wie soll denn das funktionieren, das macht ja niemand.
Ja.
Und dann hat er sein Verkaufstalent spielen lassen und hat dann im Büro noch bei seinem ersten Tag, wo er sich da vorgestellt hat, gleich mal 2.000, 3.000 Euro, glaube ich,
verdient.
Bei einem Telefonat verdient.
Genau.
Und dann wollten die das alle lernen von ihm, wie das funktioniert, weil alle geldgeil sind und gierig.
Genau, dann hat er eine riesen Firma gegründet, Stratton Oakmont haben die geheißen. Und dann hat er den ganzen Fischverkäufer und alles hat er eingestellt und hat denen ein Protokoll oder eine Vorgabe gegeben, was sie zu sagen haben. Und dann ist losgegangen. Und wie gesagt, wer den Film kennt, der ist sehr unterhaltsam und ich habe, meiner Meinung nach, war das einer von Leonardo DiCaprios besten Rollen, was er gespielt hat. Also auch der Jonah Hill ist
fast in dem Film. Also der hat wirklich dafür, ich weiß nicht, er hat ihn nicht gekriegt, den Oscar. Er hat
nicht gekriegt, den Film.
Weil der hat den Oscar nicht bekommen, weil dir wegen der Rolle. Das war einfach nichts, wo man für einen Oscar bekommt, weil das alles sehr, sehr politisch ist bei den Oscars.
Ja.
Aber super wahnsinnig gut gespielt, unglaublich. Die Drogenszenen auch in
im Flugzeug nennt er noch zu schreien. Hilfe, Hilfe!
Also ganz brutal. Ganz brutaler Film.
Den Trailer habe ich euch auch im Newsletter drinnen eingefügt. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mir damals einer der Filme, den ich mir sogar gekauft habe.
Ja.
Ja.
Auf jeden Fall ein guter Film.
Ja, genau. es geht eigentlich um die Weiterentwicklung, um das Thema Lesen, Hörbücher, wenn man was wissen möchte. Also ich wollte speziell auf den Bereich eingehen, alles wissen, was wir uns aneignen wollen, was es gibt auf dieser Welt, kann man recherchieren und Bücher darüber lesen. Und es ist, daraufhin habe ich auch erst die letzten 2 Jahre jetzt lernen müssen, das zu lesen. Ich habe eigentlich nicht gelesen oder nicht viel gelesen. Halt Sachbücher über Geldanlage, ja, aber jetzt nicht über die 4-Stunden-Woche oder wie man Freunde gewinnt oder solche Bücher, wo ja Leben verändern können. Und es ist Wahnsinn, der eine oder andere von euch liest sicherlich auch und ich kann da nur empfehlen.
Aber halt keine Romane oder also keine Thriller zum Beispiel, ja, oder sowas, oder?
Ja, nee, ich meine zur Weiterentwicklung, zur persönlichen Entwicklung gehört es dazu, Sachen zu lesen,
die. Weil das macht einen großen Unterschied.
Ja, finde ich. Natürlich. Also ich habe jetzt.